Ich glaube an 4 Medaillen für Deutschland. Die Abfahrt in Bormio ist natürlich ein Spektakel. Das ist natürlich etwas anders jetzt, wenn man am 7. Februar fährt, weil das sind andere Wetterverhältnisse. Da ist es in der Regel auch vom Licht anders und so weiter. Da ist noch niemand gefahren so um diese Jahreszeit. Aber das sind Mega-Klassiker. Cortina, die Tofana, das ist sehr, sehr spektakulär.
Ja, hallo liebe Sportinius. Heute sind wir mit einer Folge zu den Olympischen Ski-Alpin-Wettbewerben in Italien am Start. Und wir starten ein bisschen später ins neue Jahr, dann aber mit Volldampf, hoffentlich genauso wie unser Ski-Alpin-Team. Und wir holen unseren heutigen Gast mal direkt rein. Er ist die Stimme des Ski-Alpin-Sports in Deutschland und Kommentatorenlegende der ARD. Ihr kennt seine Stimme aus vielen Übertragungen im Traumduo mit Felix Neureuther, von Bundesliga-Übertragungen aber sicherlich auch und Fußball-Länderspielen. Heute geht es aber um Olympia und um Ski Alpin im Besonderen. Hier ist der Mann, der in den Alpen jeden Quadratmillimeter Piste persönlich kennt, the one and only Bernd Schmelzer. Hi Bernd, sehr cool, dich heute in unserem beschaulichen Sportpodcast begrüßen zu dürfen. Wo erwische ich dich gerade?
Also du erwischst mich tatsächlich beim Kofferpacken. Ich habe eine längere Reise vor mir und sortiere jetzt in diesen Minuten, wie viele Unterhemden, Socken, Hosen, Ski-Anoraks und so weiter und so fort man dabei haben muss. Bormio ist möglicherweise mal kalt, mal ein bisschen wärmer. Das wissen wir nicht ganz genau. Also wir müssen sehr genau und sehr intensiv packen.
Okay, das heißt, ich erwische dich nicht in der Kemenate und du schreibst nicht gerade an einem neuen Buch?
Da erwischst du mich jetzt aktuell nicht. Das wird aber wieder passieren in den nächsten Jahren. Okay. Aber die ersten 3 Bücher haben mir mal gereicht, ehrlich gesagt. Also ich habe ein Buch über Ski Alpin geschrieben. Da geht es natürlich um den Wintersport, um Ski Alpin, nachdem Thomas Dresen damals Kitzbühel gewonnen hat. Ja, was macht er denn da? War damals der Satz dieser Übertragung. Da wurde ich mehrfach darauf angesprochen. Wollen Sie mal ein Buch schreiben? Sie waren so lange beim Ski Alpin dabei. Also schreiben Sie doch mal ein Buch. Und der Titel, den hat man ja auch gleich im Fernsehen mitgesagt. Ja, was macht er denn da? Genau. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Dann übertrage ich ja auch sehr viel Frauenfußball. Habe ich ein paar Jahre, Jahrzehnte eigentlich mit Nia Künzer zusammen, der Expertin der ARD, erlebt. Und dann haben wir zusammen ein Buch geschrieben über den Frauenfußball. Und ich bin großer Golffan mittlerweile geworden. Ab einem gewissen Alter man ja an, sich auf Golf zu konzentrieren.
Ja, da muss muss ich jetzt auch langsam vorstoßen.
Da habe ich ein Buch mit Sofia Popov geschrieben. Die hat ja die einzige deutsche Majorsiegerin.
Ja, spannend. Okay, cool. Ja, du hast gerade gesagt, in 5 Tagen geht's los mit der Eröffnungsfeier. Ich glaube auch live bei euch in der ARD. Muss ich das vorstellen? 700 Stunden Live-Übertragung in der ARD habe ich gelesen. Das ist echt Wahnsinn. Dann kommt es noch ZDF dazu und so weiter. Wir zeichnen heute das mal vielleicht vorab am Sonntag, dem 1. Februar auf. Und das letzte Weltcuprennen der Männer in Crans-Montana. Heute Morgen ist es zu Ende gegangen. Bist du ready, über Olympia, die Favoriten, die deutschen Medaillenchancen und so weiter zu quatschen? Hat das Kribbeln eine Woche vor dem Beginn der olympischen Wettbewerbe bei dir schon eingesetzt, Bernd?
Also das Kribbeln hat schon ein bisschen früher eingesetzt. Nicht nur eine Woche vor Olympia, sondern das Kribbeln hat eigentlich schon so ein bisschen in Kitzbühel begonnen, weil man in Kitzbühel schon gemerkt hat, oh, jetzt geht's so Richtung Olympia. Es wird auch sehr viel über Olympia gesprochen. Es fiel immer das Wort Olympia und es fiel immer wieder das Wort Bormio und es ging immer wieder um die Favoriten und um Medaillen und so weiter und so fort. Und es ging erstaunlich wenig dieses Jahr in Kitzbühel um Alkohol, um Sekt, um Champagner, um Schwarzenegger, um Pamela Reif. Es ging ganz, ganz viel um Olympia und da ging es eigentlich so richtig los. Und dann kam Schladming. Und dann wurde es als so letzter Slalom, Olympiatesten und Riesenslalom und so weiter und so fort. Dann fiel wieder Olympia und jetzt Crans-Montana, nochmal eine Abfahrt heute. Also man ist ready to go, wie es immer so schön heißt, all doors in flight.
Jetzt haben ja sich alle Aktiven immer bemüht, beim Nachtslalom in Schladming und dem Nachtriesenslalom in Schladming, du hast gerade erwähnt, letzte Woche, den Ball flach zu halten und zu sagen, nein, wir sind jetzt voll auf den Weltcup konzentriert. Ist das wirklich so? Du bist ja eng mit an den Athleten und Athletinnen dran. Oder geht da vielleicht doch schon mal so ein Blick Richtung Bormio und Olympia? Von den Athleten aus und von den Aktiven aus gesehen.
Natürlich geht da ein Blick Richtung Olympia, das ist ja gar keine Frage. Die versuchen natürlich auch, das erstmal alles so weit wie möglich wegzuhalten, weil das Olympiadrama und die Aufregung, die kommt dann noch früh genug. Ja, da geht es jetzt dann mit der Anreise los und so weiter und so fort. Dann kommen die ersten Medientermine, Pressekonferenz und wenn dann der erste den Berg runtergefahren ist zum Training, dann geht es ja richtig ab und in die letzten Details hinein. Aber natürlich ist das Thema Olympia ein Riesenthema, weil man musste sich ja qualifizieren. Es ging um diese unsäglichen Quotenregelungen und so weiter und so fort. Wer ist dabei, wer ist nicht dabei? Und das war natürlich alles ganz fürchterlich.
Ja, jetzt vielleicht mal ganz kurz, du hast gerade schon so ein bisschen in die Richtung gegangen. Lass uns mal kurz ein bisschen Housekeeping machen, bevor wir in die sportliche Analyse gehen. Also vielleicht mal ein paar Fakten vorab. Es geht am 7.2. los mit der Herrenabfahrt und endet am 18.2. mit dem Damenslalom. Es gehen, das ist zwar unterschiedlich, aber man kann so grob gepeilt sagen, bis zu 80 Starter pro Wettbewerb an den Start. Mit maximal 4 Athleten oder Athletinnen pro Nation und Rennen. Und als Wettbewerber, eigentlich klar, haben wir natürlich die Klassiker Abfahrt, Super-G, Riesenslalom und Slalom und dann noch eine Teamkombi, bestehend aus Abfahrt und Slalom. Austragungsort, da hast du vorhin auch schon angedeutet, sind Cortina d'Ampezzo bei den Damen und Bormio bei den Männern. Also wirklich absolute Klassiker und auch traditionell anspruchsvolle Strecken, Bernd, oder? Also vor allen Dingen die Abfahrt.
Ja, die Abfahrt in Bormio ist natürlich ein Spektakel. Das ist natürlich etwas anders jetzt, wenn man am 7. Februar fährt im Vergleich zum 26. Dezember oder zum 28. Dezember, weil das sind andere Wetterverhältnisse, da ist es in der Regel auch vom Licht anders und so weiter. Da ist noch niemand gefahren so um diese Jahreszeit. Da muss man mal gucken, wie sich das alles entwickelt. Aber das sind Mega-Klassiker. Cortina, die Tofana, das ist sehr, sehr spektakulär. James Bond war da. Die Frauen sind jetzt schon wieder da. Also von daher, mehr geht da nicht. Ne? Ich hätte mir übrigens, wenn man mal gerade darüber spricht, ich hätte mir das sehr gut auch zusammen vorstellen können. Ja, also es sind ja sehr zerrissene Olympische Spiele. Das ist vielleicht so der kleine Wermutstropfen, der dabei ist.
Also wenn wir jetzt auf Bormio zum Beispiel marschieren, da sind, glaube ich, relativ wenig Gleitpassagen drin. Ist technisch sehr anspruchsvoll, in der Regel recht eisig. Aber du hast gesagt, es kommt natürlich auch mal ein bisschen auf die Wetterverhältnisse an. Ich glaube, da sind zwischen Start und Ziel 1000 Höhenmeter zu überwinden und hatten Gefälle bis zu 63%. Danach kommt eigentlich nur noch freier Fall, würde ich sagen. Also da geht es mit wirklich Highspeed runter. Bei den Damen nicht viel anders. Ich glaube sogar bei den Damen in Cortina bis zu 65% Gefälle. Schnelle Kurvenpassagen, Richtungswechsel. Worauf kommt es an bei den beiden Abfahrten aus deiner Sicht?
Naja, also du musst vor allen Dingen mutig sein, ja. Cortina, diese 65%, die du ja angesprochen hast, ist der Tofana-Schuss. Da geht es zwischen diesen beiden Felsen wirklich also fast senkrecht runter.
Jeder mal ansehen, das Ambiente ist unfassbar.
Muss man einfach mal gesehen haben, ja, die Dolomiten von ihrer schönsten Seite. Also das ist wirklich ein Wintermärchen. Und bei den Männern, Bormio, das Thema Mut nochmal an aller vorderster Stelle. Und im Winter, also wenn es Weihnachtswinter ist, wenn wir mal so in Anführungszeichen drüber sprechen wollen, ist es auch ein Thema des Lichtes, weil sehr große Teile der Strecke im Dunkeln liegen und du dann die Bodenwellen, die Unebenheiten, das Eis, die Schläge gar nicht so richtig sehen kannst. Du fährst da teilweise so ein bisschen im Blindflug runter und musst dich da sehr genau im Vorfeld mit dem Ganzen beschäftigt haben. Das wird jetzt anders sein, es wird deutlich heller werden und von daher vielleicht auch so ein Tick entschärft, wenn man von Entschärfen da sprechen kann. In Anführungszeichen, sage ich mal. Denn die Stelvio ist von oben bis unten steil. Es sind sehr teilweise anspruchsvolle Kurven. Es geht in Gleitpassagen rein, in ein oder zwei vielleicht. Es geht teilweise mal wirklich richtig stark ums Eck rum. Es ist eine Traverse, wo es hängt. Es gibt weite Sprünge. Und es ist lang und es ist dann unten wirklich der Zielhang nochmal so, dass du sagst, hoffentlich komme ich da durch. Hoffentlich hast du da die Kraft dazu. Also vielen geht ja da so ein bisschen die Puste aus. Hat es auch schon schwere Stürze da unten gegeben. Also das ist schon eine der spektakulärsten Abfahrten der Welt.
Jetzt drängt sich natürlich eine Erkenntnis auf. Wir fahren in Italien. Die Italiener haben im Moment ein unfassbar starkes Ski-Alpin-Team. Vorteil für die eh schon stark italienische Mannschaft zu Hause zu fahren, also Stichwort Streckenkenntnis, Heimspiel emotional, oder kann sie das auch umschlagen in zu viel Druck?
Das ist ein zweischneidiges Schwert. Auch das ist ja thematisiert worden. Haben die Italiener einen Vorteil jetzt, weil sie in Bormio fahren oder in Cortina? Wenn man mal so den Winter ein bisschen Revue passieren lässt, ist es ja so gewesen, dass immer dann, wenn bei den technischen Disziplinen einer der eigenen Trainer der Kurssetzer war, ist in der Regel eigentlich nie ein Vorteil gewesen ist, sondern eher ein Nachteil. Haben wir jetzt in Schladming zweimal, auch in Adelboden in diesem Jahr schon erlebt. Also das hat jetzt nicht so hundertprozentig funktioniert. Streckenkenntnisse ist natürlich so, dass die Weltbesten alle schon häufig in Bormio gefahren sind. Also da wird sich da, glaube ich, nicht großartig was rechts oder links hin und her tun. Ein Paris ist natürlich ein Favorit, der hat 6-mal dort gewonnen. Also Dominik Paris kennt
heute
die...
Heute Zweiter geworden, glaube ich.
Heute Zweiter geworden. Der kennt natürlich die Stelvio wahrscheinlich besser als seine eigene Garage, weil er da sich häufiger darauf aufgehalten hat. Das ist schon, das ist natürlich für ihn schon ein Thema und da fährt er auch sehr gut. Aber die anderen, ja, die Italiener wirken für mich eher extrem motiviert, vor heimischem Publikum zu fahren. Die Italiener sind mannschaftlich extrem stark, den ganzen Winter schon. Egal, ob es jüngere Italiener sind oder ältere Italiener, Paris, Innerhofer, Kassel, also dann Franzoni natürlich, der Kitzbühel gewonnen hat. Ja. Also die Mannschaft wirkt im gesamten Team extrem fokussiert, extrem stark und hoch motiviert. Ich glaube jetzt gar nicht mal so, dass es so mega Druck dann ist, also die haben schon so viel erlebt.
Die haben richtig Bock, ne?
Dann kommt dann auch Olympia nochmal dazu.
Ja, jetzt hat ja die Vergangenheit gezeigt, dass es immer eigentlich Besonderheiten beim Olympischen Rennen gibt. Also ist ja mit normalen Weltcuprennen nicht vergleichbar. Klar, die Strecke natürlich schon, aber das Drumherum halt nicht und auch im Prinzip die Konsequenz nicht. Also du hast beim Olympischen Rennen eigentlich kein Taktieren um Weltcup-Punkte. Also du musst die Weltcup-Platzierung nicht unbedingt im Hinterkopf haben. Weil es keine Punkte gibt, kannst du dich auch in den kommenden, für die kommenden Startgruppen oder in den Startgruppen der kommenden Rennen nicht verbessern. Es ist im Prinzip ein Alles oder Nichts, genau an diesem Tag auf dem Punkt, der in der Chance dann erst wieder in den nächsten 4 Jahren kommt. Kann das alles verschieben, also für manche einfach einen zu hohen Druck bedeuten und für andere vielleicht die Chance ihres Lebens?
Das glaube ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Also ich denke, dass bei Olympia jetzt keiner, ob er jetzt einen Weltcup-Punkt kriegt oder nicht, oder gibt er Punkte für die WCSL-Liste und so weiter und so fort. Also das ist, glaube ich, das allergeringste Thema bei Olympischen Spielen. Da geht es ausschließlich um eine Medaille. Da macht sich überhaupt keiner einen Kopf drüber, ob das jetzt hier vielleicht noch, ob der 15., 16. wird oder dann noch ein halbes Punktchen
mit. Das meine ich, ne? Das spielt einfach keine Rolle.
Genau, also das spielt überhaupt gar keine Rolle. Naja, genau, das spielt überhaupt gar keine Rolle. Und da fährst du ja nicht hin, um zu sagen, okay, ich muss immer meine Startliste verteidigen. Also das ist, glaube ich, von diesem Gesichtspunkt her ist da Olympia was ganz anderes. Aber ich meine, das Ganze drumherum ist natürlich völlig anders. Ja, ich meine, da musst du dich ja mit den ganzen Gegebenheiten adaptieren. Die mediale Aufmerksamkeit, das geht ja schon mit dem Olympischen Dorf teilweise los, mit Akkreditierung, ist natürlich jetzt in Bormio nicht ganz so schlimm, weil es da einfach kein Dorf in dem Sinne gibt. Ja, aber normal bei Olympia ist ja alles irgendwie komplett anders. Diese große Gemeinschaft, viele Sportlerinnen und Sportler, die dann zusammen sind, zusammenleben, in der Kantine, beim Jogging und so weiter und so fort. Darum geht es ja, das ist ja das Erlebnis Olympia und halt eine Medaille.
Ja, genau. Und wenn wir so mal auf die Leistung gucken, was ja schon erstaunlich ist, die Nordamerikaner sind bei Großereignissen eigentlich traditionell immer stark. Also ist das eine Mentalitätsfrage? Also wie erklärst du dir das?
Das ist eine Geschichte, die schwer zu erklären ist. Die Nordamerikaner sagen es selber, ob man sie jetzt in Kitzbühel gefragt hat oder auch in Schladming, je näher die Olympischen Spiele rücken, ob das jetzt US-Amerikaner, Kanadier und so weiter und so fort sind, die sagen alle, der Druck, die Aufmerksamkeit für Olympia ist in diesen Ländern so groß, so eminent groß, auch die Wahrnehmung, da ist ein ganz anderer Druck als der Weltcup. Der Weltcup interessiert fast niemanden, aber Olympia interessiert dort, wow, das ganze Land. Und dann geht es natürlich für so einen Cameron Alexander, für Jack Crawford, für Ryan Cochran-Siegel und wie sie alle heißen, ja, für Bryce Bennett, da geht es um richtig viel, weil da stehen sie total im Fokus. Da wird mega drüber berichtet. Es gibt fast keine amerikanischen oder nordamerikanischen Journalistinnen und Journalisten, die im Weltcup-Winter dabei sind. Wie gesagt, Interesse, Tendenz null. Aber bei Olympia ist NBC, ABC und wie sie alle heißen, mit Heeresstärke da vor Ort und die wollen alles wissen. Die sind von morgens bis nachts dann da dabei und die quetschen die aus wie eine Zitrone. Also das ist dann schon eine ganz andere Marke und da musst du dann auch wirklich abliefern, weil ansonsten sagen die, hey, pass mal, wir kommen jetzt hierher und die sind ja quasi persönlich beleidigt, wenn die dann nicht so abliefern und sagen, wir machen den Aufwand und du bist jetzt hier 25.
Ja, wir haben übrigens mit Überraschung und Dark Horses ja eigentlich auch schon mal gute Erfahrungen gemacht, wenn ich mich da an Lillehammer 94 zurückerinnere und Markus Wasmeier, der hat im Riesenslalom und Super-G der jeweils Gold geholt. Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, nach einem dieser beiden Rennen gab es diesen legendären Jodler. Ich habe es aber nicht mehr ganz im Kopf. Ist ja schon eine Weile her. Ohne dass der vorher in der Weltcup-Saison einen Podestplatz hatte. Ne? Also der war, glaube ich, in den Weltcup, in den Disziplinenwertungen irgendwie 17. und 10. Und sein bestes Ergebnis war ein 5. Platz bei einem Einzelresultat. und hat dann da die beiden Goldmedaillen abgeräumt, nach einem ganz schlechten Abfahrtsrennen zuvor. Also das kann ja für unser Team eigentlich auch nochmal eine Motivationsspritze sein. Ne? So, das zeigt halt, dass bei Olympia die Karten sich nochmal ganz neu mischen.
Ja klar, kann alles passieren. Vasi war ja wenigstens schon mal Weltmeister vorher gewesen im Riesenslalom und hat also ja schon gezeigt, was er bei Großereignissen leisten kann. Ja, also dass der natürlich da jederzeit in der Lage ist, auch mal einen richtig rauszuhauen. Ja, aber klar, da war natürlich die Freude, ich erinnere mich selbst dran, weil ich da vor Ort war, und die Überraschung relativ groß, nachdem die Abfahrt ja, sagen wir mal, eher mittelmäßig gelaufen war.
Jenseits der 30, glaube ich, irgendwo gelandet.
Die Kritik war ja unfassbar, also wie man auf den armen Vasi da eingeschlagen hat, das war ja ohne Worte. Und dann hat er da mal sauber abgeliefert. Also das war schon spektakulär. Also da kann natürlich immer was passieren. Esther Ledezka haben wir erlebt, ja. Also die ist Olympiasiegerin geworden, konnte es überhaupt nicht glauben. Also da gab es ja schon den einen oder anderen, wo du dir gedacht hast, wow, also dass der es jetzt gerade schafft, das ist ja magisch, ne?
Na genau, gucken wir mal ein bisschen auf die Startplätze, Bernd. Also wir haben 5 Startplätze bei den deutschen Herren und 4 bei den Damen. Die Teams aus der Schweiz, aus Österreich, Italien treten jeweils mit dem Maximum von 11 Startplätzen pro Geschlecht an. Jetzt ist diese Vergabe ja erfolgt auf Basis einer relativ komplizierten Fischschlüssels. Ich sage jetzt mal so ein bisschen vereinfacht, spielt da natürlich auch die Weltrangliste eine Rolle, aber das ist natürlich nicht das einzige Kriterium. Es gibt auch noch Quoten. Und der deutsche Skiverband kann dann entscheiden, wie er die nominierten Athletinnen einsetzt. Also ob die 4 jetzt zum Beispiel, können auch alle Abfahrt fahren, oder die 5, sofern eben die intern die Norm erfüllt haben, also einmal im Weltcup 8. geworden sind oder 2-mal 15. Und Bernd, wenn das auch eigentlich keiner mehr hören kann nach den letzten Wochen, wir haben ja auch ein paar allgemeine Sportfans hier im Podcast, müssen wir mal kurz auf dieses Horrorkonstrukt der FIS eingehen. Denn wir haben tatsächlich einen Härtefall bei uns im Team, der uns sozusagen größere Chancen bei den Herren Speed-Disziplinen beraubt. Brasilien zum Beispiel kriegt über diesen schrägen Verteilerschlüssel 3 Startplätze. Die wissen gar nicht, wie sie die füllen sollen. Ich komme ja aus einem gemischten Haushalt. Meine Frau ist Brasilianerin. Vielleicht sollte ich nochmal schnell die Skischuhe schnüren und gucken, dass ich noch einen Pass bekomme. Ja. Aber Spaß beiseite, die können die nicht füllen. Und ein Louis Vogt, der in Kitzbühel 8. geworden ist, was natürlich dann automatisch auch Weltklasse bedeutet, wenn du in Kitzbühel die 8 hinterher im Ziel stehen hast, muss zu Hause bleiben. Das trifft übrigens auch andere Nationen, Frankreich, Italien. Da bleiben Top 15 Fahrer zu Hause, weil die eine hohe Leistungsdichte im Team haben und die Plätze durch das System von anderen chancenlosen Athleten und Athleten anderer Nationen blockiert werden. Versteht das in irgendeiner Form irgendjemand? Wer denkt sich so einen Quark aus? Also das ist doch, ich meine, das sind doch, die Funktionäre haben doch selber wahrscheinlich, waren die doch auch mal aktiv, oder? Also wie kommt sowas zustande?
Also dieses System versteht ja überhaupt kein Mensch. Ja, das ist diese wie ein Quotenplatz zustande kommt, das ist wirklich, da brauchst du meines Erachtens ein abgeschlossenes Mathematikstudium dazu.
Okay,
und bist dann an deiner Grenze angelangt. Ich habe es mir mehrfach erklären lassen, es gibt ja 3 Unterkategorien, wie du wann welche Punkte haben musst und am besten noch ein Fahrer in 2 Disziplinen dann auch entsprechende Punkte liefern musst. Das ist völlig aus der Zeit gefallen. Das ist meines Erachtens komplett am Sport vorbei. Da ging es leider in der Vergangenheit häufig auch darum, sich über diese Vergabe von Startplätzen Stimmen bei Funktionärswahlen zu ergaunern, sagen wir es mal so. Und weil du halt kleineren Ländern, kleineren Nationen die Chance gibst, damit bei Olympia dabei zu sein. Das mag natürlich im Sinne des Sports sein, weil das ist ja die Spiele der Welt, die Spiele der Jugend und so weiter und so fort, so war es früher mal. Aber wenn die Besten der Welt da nicht mehr am Start sein können, um Medaillen zu fahren, dann ist irgendetwas faul im System. Und das sind in diesem Fall die Funktionäre. Denn man hätte es ja ändern können.
Ja, und wir reden hier über Top 15 Fahrer, ne?
Top 15 also, Fahrer und selbst Top 20 Fahrer. 20, 25 Leute im Weltcup, im Slalom haben die Möglichkeit, den Slalom zu gewinnen.
Ja.
Um die 20 Menschen, vielleicht sogar 25, ja. Natürlich sind das möglicherweise dann, ich sag mal, 7 Franzosen und 5 Italiener oder jetzt überspitzt und 5 Schweizer. Gut, also wenn du die mal wegnimmst, sind es bloß noch 23. Aber egal. Wenn du sagst, du nimmst maximal 4, ja, pro Land. Aber egal, auch da wird ja einer gewissen Anzahl an Leuten die Chance genommen, bei Olympia dabei zu sein. Die Besten der Welt sollen doch um die Medaillen fahren und nicht das größte Startnehmerfeld ever die Gelegenheit bekommen, bei Olympia dabei zu sein. Das hat gar nichts damit zu tun, dass man den Leuten irgendwie die Chance abspricht, hier dabei zu sein. Darum geht es überhaupt nicht, 0,0. Aber es gibt Qualifikationskriterien, die gibt es ja auch bei Weltmeisterschaften. Da gibt es Ausscheidungsrennen, dann muss man halt noch irgendwie einen Tag finden, wo du ein Qualifikationsrennen fährst, wenn dann 120 Starter im Riesenslalom dabei sind. Ja, und dann fahren halt die besten 50 sind gesetzt und die anderen fahren eine Qualifikation und von denen kommen nochmal 15 dazu oder 20. Und ja, dann hat genau. man eine dann, saubere Lösung gefunden. Ja. Aber so hier einen kompletten Ausschluss der Weltbesten zu starten, geht meines Erachtens an der Sinnhaftigkeit des Sports vorbei.
Ja, totaler Wahnsinn. Lass uns hoffen, dass das vielleicht mal im Hinblick auf die kommenden, also auf die dann folgenden Spiele vielleicht noch geändert wird, weil das ja auch gerade massiv diskutiert wird in den Medien. Lass uns mal auf die sportliche Ebene zurückkommen und mal so kompakt durch die Rennen gehen, vielleicht chronologisch mit der Männerabfahrt am 7.2. mal beginnend. Da haben wir schon ein bisschen was gesagt. Also Weltcup-Führende aktuell in der Weltcup-Wertung in der Abfahrt, Marco Odermatt auf 1, Franjo van Alm auf der 2 und Giovanni Franzoni auf der 3. Franzoni so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen Senkrechtstarter, aber der ist natürlich gerade on fire. Also der hat ja so eine ganz besondere Geschichte mit seinem Kumpel Matteo Franzoso, vielleicht das mal ganz kurz, weil es vielleicht so die allgemeinen Sportfans auch nicht kennen. Sein bester Kumpel, langjährig bester Kumpel und Zimmerkollege verstirbt im September 2025 in Chile nach einem tragischen Trainingssturz. Also Matteo Franzoso. Und Franzoni hat dann auf der Streifen Kitzbühel neulich halt tränenreich tatsächlich da den Sieg eingefahren vor Odermatt und hat dann Folgendes gesagt. Ich glaube, er hat im Zielraum über mich gelacht, als er sah, wie ich mit dem Druck kämpfte, aber er wusste die ganze Zeit, dass wir es schaffen würden. Heute habe ich nicht nur ein Rennen gewonnen, ich habe ein Versprechen eingelöst, das wir uns als Kinder im selben Sessellift gegeben haben. Für den Rest meines Lebens werde ich für ihn fahren. Wir machen das gemeinsam. Boah, da läuft es mir eiskalt den Rücken runter und wer die Bilder gesehen hat, das macht einen schon ein bisschen sprachlos. Da kriegt man tatsächlich so Gänsehaut. Ich glaube und wünsche mir noch mehr für ihn, dass, wenn er nicht an den Erwartungshaltungen seiner Landsleute scheitert, dass er das Ding holt und dann wird er mit Sicherheit die Medaille wieder seinem Kumpel widmen. Hier sind natürlich Medaillen total nebensächlich. Ich gönne dem das von Herzen. Wahnsinnig sympathischer Typ, der Franzoni. Ich kenne ihn jetzt natürlich nur von den Fernsehbildern. Da finde ich, muss man ihn lieben. Deine Prognose für Olympiagold in der Abfahrt, also wenn du dich festlegen müsstest, auf wen würdest du setzen?
Also ich habe natürlich die Schweizer auf der Rechnung, aber auch die Italiener, muss ich sagen, da kann man sich jetzt im Vorfeld, glaube ich, noch gar nicht so hundertprozentig festlegen. Muss man mal abwarten, weil wenn ich mich heute festlege und am Donnerstag ist der Erste, der im Training dann stürzt, ja, und sich verletzt und ist schon gar nicht mehr dabei. Also da würde man natürlich, guckt man sich erstmal die Trainings an, dann hast du einen besseren Überblick. Marco Odermatt ist immer mit dabei, ist klar. Ja. Dominik Paris in Bormio zu nennen, haben wir auch schon drüber gesprochen, ist jetzt nichts absolut Ungewöhnliches. Bei Giovanni Franzoni ist es so, Giovanni Franzoni ist zwar Italiener, aber er hat jetzt diesen Bormio-Vorteil gar nicht so unbedingt, weil er da früher gar nicht trainiert hat. Also viele andere haben da trainiert, aber er als kleines Kind nicht, hat man jetzt gehört. Da war er woanders unterwegs. Gut, wer weiß, wie das sich jetzt in den nächsten Tagen entwickelt. Das ist jetzt ein bisschen entspannter gewesen, Cromontana. Da ist er jetzt, Gott sei Dank hat er nicht gewonnen, weil sonst wäre es wahrscheinlich unerträglich für ihn, der Druck.
Und auch komplett anderes Streckenprofil.
Also das hat jetzt damit mit seinen Stärken eigentlich gar nicht so viel zu tun. Von daher muss man mal abwarten. US-Amerikaner, Ryan Cochran-Siegel, ich bleib dabei. Warum denn eigentlich nicht? Ja, ich sehe bei den Österreichern eigentlich heute nur momentan gewonnen. Vince Kriechmeier, der da vielleicht noch ein bisschen mitfahren kann, weil er Bormio natürlich auch kennt. Jetzt mal das Wochenende ausgelassen hat, um zu sagen, ich konzentriere mich mal auf die Technik. Aber das ist schon eine sehr, sehr schwere Geschichte. Ich glaube, auch Simon Jocher kann da eine gute Rolle spielen, aber ich glaube nicht, dass er um eine Medaille fährt.
Heute 21. geworden, 32. war er vor dem Rennen. Weltcup, genau, da müsste so ein großer Ausreißer nach oben kommen, damit er da Tuchfühlung zu den ganz Großen aufnimmt. Ne?
Ja, genau, mit ein bisschen weiter nach vorne kommt natürlich auf der Startliste, weil dann nicht mehr 7 Italiener vor ihm sind und 5 Franzosen und so weiter, ja, und 8 genau. Schweizer, sondern dann sind ja nur noch 4 dabei.
Ne? Genau. Dann Damenabfahrt, 8. 2. Tag später. Übrigens, alle rennen ungefähr so um 11.30 Uhr, glaube ich. Das heißt, da sollten alle mal ihre Mittagspause ein bisschen nach vorne verlegen. Ich kann da nur allen raten, einzuschalten. Favoriten da natürlich Lindsay Vonn. Bitte?
Wenn sie fährt.
Ja. Wenn sie fährt, genau. Ist gestürzt jetzt in Crans-Montana und man weiß noch nicht. Also ich habe jetzt noch keine Entwarnung gehört. Muss man mal abwarten, wie das Knie reagiert. Emma Eicher, Kira Weitle-Winkelmann, also unsere beiden Mädels, sehr erfreulich, sind ja im Weltcup auf 2 und 3 im Abfahrtsweltcup. Das sieht eigentlich ganz gut aus, aber schon Lindsay Vonn, ne, mit einem künstlichen Knie, ist mit 41 Jahren jetzt nochmal furios zurückgekommen, führt die Abfahrts-Weltcup-Gesamtwertung an, das ist eigentlich unfassbar. Und ja, Was glaubst du, wer spielt da eine große Rolle und wie schätzt du unsere Chancen ein bei den deutschen Mädels? Die sind ja wirklich, ich glaube, also da haben wir schon wirklich sehr gute Chancen, ne?
Also ich schätze die Italienerin auch sehr gut ein. Da glaube ich, jetzt auch nach dem Comeback von Brignone, wird man mal schauen, wie die sich schlagen. Die sind natürlich extrem motiviert, muss man sagen. Weil die Italienerinnen, das bedeutet denen unfassbar viel. Und ich glaube, da wird man die also auf alle Fälle auf die Rechnung haben müssen. Das ist, glaube ich, mal ohne Frage. Lindsay Vonn, weiß ich nicht so ganz genau. Also ich glaube, dass sie sich möglicherweise schwerer verletzt haben könnte, als sie zugibt. Weil sie wird es im Vorfeld, glaube ich, wird es keine genaue Diagnose geben, was sie wirklich hat.
Ist übrigens nicht das Knie, wo sie ein künstliches...
Nee, ist das andere Knie, aber... Ja, also hat jetzt 2 Jahre lang alles dafür getan, um bei Olympia eine Goldmedaille zu gewinnen. Ja. Jetzt aufzugeben, also was heißt aufzugeben, aber hier, also ich glaube, sie wird alles versuchen, was irgendwie geht, was menschlich und medizinisch
und
vielleicht
technisch.
Auch technisch möglich ist.
Ja, Schraubzwinger am Knie.
Das hinzukriegen, Schiene, Bandage, Spritzenkur, keine Ahnung. Ob sie da dann noch in der Lage sein wird, wirklich um Gold mitzufahren. Das wird schwer. Kira Weitle-Winkelmann, Emma Eicher für mich zum engeren Favoritenkreis zählend. Ich glaube, ich habe im Vorfeld schon gesagt, vor ein paar Wochen schon, ich glaube, Emma Eicher gewinnt 2 Medaillen bei Olympia. Die ist in einer Megaform und das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, gerade in den schnellen Disziplinen, Abfahrt und Super-G, dass sie da vorne mitspielt, genau wie die Kira Weidle-Winkelmann.
Die sind jetzt beide wirklich zum richtigen Zeitpunkt nochmal gut in Form gekommen, ne, muss man sagen.
Ja, die pushen sich auch gegenseitig. Das hat Kira Weidle, glaube ich, auch sehr gut getan, dass mit Emma Eicher jetzt da eine kommt, weil man so die One-Woman-Show, die sie da abgegeben hat, alle haben sich auf sie fokussiert bei den Rennen da. Sie musste da alle Interviews geben im Endeffekt, weil sie alleine da gefahren ist. Jetzt sind sie zu zweit. Das nimmt ihr den Druck, diesen Fokus da komplett alleine in der Öffentlichkeit zu stehen. Also das hat ihr, also da tut, die befruchten sich, wenn man so will, also ziemlich gut.
Genau, dann kommen wir mal kurz zu den Super-Gs. Super-G der Männer am 11. Februar, 11.30 Uhr. Die üblichen Verdächtigen im Weltcup im Moment führen Marco Odermatt, Vincent Kriechmeier aus Österreich, Stefan Babinski auch Österreich. Bei uns wird der Simon Jocher starten. Der ist, glaube ich, aktuell 22. im Weltcup, hat einen 5. Platz in Livigno eingefahren. Wahrscheinlich eher Außenseiterchancen. Wie schätzt du das ein? Wer sind für dich die heißesten Kandidaten für den Sieg? Und welche Chance hat der Simon bei uns?
Also, wie immer Marco Odermatt, das ist klar. Da kann man, glaube ich, gar nichts falsch machen. Italiener, aufpassen. Die sind da jetzt noch nicht so ganz weit mit vorne, aber Bormio und je nachdem, wie die Abfahrt läuft, gibt es nochmal so die zweite Luft, dann könnte ich mir vorstellen, das ist vielleicht auch eine Strecke, wo der ein oder andere Franzose noch mit auftauchen könnte. Mhm. Darf man nicht vergessen. Allegre fährt eine sehr gute Saison. Der junge Alphon. Und da hat man also auch noch so ein bisschen was in der Hinterhand. Ich bin mal gespannt, ob man Seierstedt, den Norweger, wieder hinkriegt. Vincent Kriechmeier natürlich, der Österreicher, zählt auch dazu. Babinski vielleicht sogar noch mehr im Super-G. Und dem Simon Jocher traue ich da eine Außenseiterchance zu. Also wenn die Abfahrt gut läuft, warum denn nicht? Genau. Ich meine, das ist mit Livigno nicht zu vergleichen. Aber
wenn
warum denn nicht?
Genau.
Ja, klar.
Ja. Super-G der Frauen, Sofia Goggia, da sind wir wieder, die Italiener. Alice Robinson und Lindsay Vonn, die führen dann nicht im Gesamtweltcup, im Super-G-Weltcup. Und Federica Brignone ist back, hat jetzt ein Rennen. Das ist natürlich nicht so brillant gelaufen. Das konnte man aber auch nicht erwarten, weil die natürlich nach ganz schwerer Verletzung zurückkommen ist. Ich glaube, die hatte mehrere Knochenbrüche am Bein und auch das Knie war noch in Mitleidenschaft gezogen. Könnte das vielleicht auch so ein besonderer Olympiamoment werden nach dem Comeback? Die war so lange und so schwer verletzt und versucht natürlich auch alles Mögliche, um irgendwie eine Medaille zu erzielen, ist vorher, glaube ich, kann man sagen, dass sie vorher die beste Fahrerin im Super-G war, die Federica? Oder kommt das Rennen zu früh vielleicht für die?
Glaube ich überhaupt nicht. Also die ist jetzt dabei, die hat jetzt den Riesenslalom gefahren mal, die hat mal ein Proberennen gemacht, hat da gesehen, wie gut sie da gefahren ist. Also es war ja völlig, völlig abstrus, im Endeffekt zu sehen, wie die den anderen schon wieder um die Ohren fährt, obwohl ihr nun hunderte von Rennkilometern fehlen.
Wahnsinn, ne?
Also das ist schon sehr, sehr speziell. Cortina kann die sehr gut fahren, Goggia muss halt schauen, dass sie irgendwie runterkommt und nicht vorher es komplett übertreibt. Das gilt ja bei beiden dann, also für die Abfahrt und für den Super-G. Und ich sehe da auch Emma Eicher mit dabei. Also das ist
ja, Kira
das
vielleicht ist, auch, ne? Ich meine, die sind 7 und 9 im Weltcup also, im Super-G. Da geht was.
Da muss man gar nicht drüber diskutieren. Also das wird eine ganz heiße Geschichte.
Ja. Kommen wir zum Riesenslalom. Wir nähern uns zum Ende. Wieder Marco Odermatt natürlich, Führender im Riesenslalom und der Dominator im Riesenslalom, das muss man, glaube ich, das attestieren. Lucas Pinheiro-Braten lässt so ein bisschen aufhorchen, ist Zweiter im Moment im Riesenslalom-Weltcup und Loic Meillard aus der Schweiz. Bei uns Fabian Gratz und Anton Grammel und Alex Schmid, die mitfahren im Riesenslalom. Kurze Einschätzung von dir, wie siehst du es? Ich hau mal einen Hot-Tag raus, der ein bisschen unpopulär ist, also es wäre auch kein Hot-Tag. Der Lucas Pinheiro-Braten, der holt die erste Goldmedaille für Brasilien, glaube ich. Das ist meine mutige Prognose, weil natürlich der Dominator Marco Odermatt ist, aber ich lege mich mal auf den Pinheiro-Braten fest. Vielleicht ist es auch ein bisschen der Wunsch. Vater des Gedankens.
Der Vater des Gedanken, ja. Ich meine, das wäre natürlich sehr spektakulär. Dann würden sie, glaube ich, Bormio machen, weil das wäre natürlich schon, das wäre natürlich schon sehr verrückt. Glaube ich, Odermatt sehe ich da eigentlich auch von der Charakteristik her der Strecke prinzipiell mal vorne. Braten sicherlich nicht schlecht. Christoffersen glaube ich, dass er durch den Sieg im Schladminger Slalom auch jetzt nochmal richtig Luft kriegt. Meillard, vielleicht der beste Techniker, hat sehr, sehr gute Chancen da, muss man sagen. Also darf man auf gar keinen Fall außer Acht lassen. Und dann wird man schauen, aus deutscher Sicht, Graz, Grammel, Schmid, bei Schmid Knöchelverletzung, gibt es jetzt im Laufe der Woche den Test, wird es überhaupt was für Olympia? Genau. Und die beiden haben Außenseitermöglichkeiten. Also wenn die zwei gute Läufe runterkriegen, Fabi Graz hat ja schon gezeigt in Schladming, was da möglich ist.
Genau,
Fünfter oder Sechster nach dem ersten Durchgang, also das war schon klasse.
Hatten vor Schladming immer so manchmal einen sehr guten zweiten Lauf, in Schladming glaube ich einen guten ersten, ne? Und dann haben sie einen zweiten ein bisschen... Ja, verstolpert ist jetzt wieder stark übertrieben, ne? Aber du weißt, was ich meine. Und wenn die mal zwei Läufe sauber runterbringen, dann haben die auf jeden Fall eine Chance, würde ich auch sagen.
Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also die sehe ich da im erweiterten Kreis.
Riesenslalom der Frauen. Weltcup-führende Julia Scheib, Österreich, Camille Rast, Schweiz auf der 2 und Sarah Hector auf der 3. Die Top 5 ist da sehr eng beieinander im Weltcup. Ich glaube, die Deutschen, also Lena Dürr auf 15, Emma Eich auf 28 im Riesenslalom-Weltcup, da glaube ich nur absolute Außenseiterchancen. Da haben wir, glaube ich, bei allen Disziplinen, bei den ansonsten ja sehr starken Damen bei uns, die geringsten Chancen auf eine Medaille. Wer ist für dich im Riesenslalom grundsätzlich Favoritin?
Ja, im Riesenslalom haben wir ja mehrere gesehen in dieser Saison. Wenn ich mich richtig erinnere, Camille Rast ist stark im Riesenslalom gewesen, im Slalom natürlich genauso. Schifrin, Robinson, da gibt es ja nun mehrere Namen. Aus deutscher Sicht gebe ich dir recht, ist das die Disziplin, wo wir, glaube ich, am wenigsten reelle Chancen haben, die Medaille zu gewinnen. Da müsste Lena Dürr schon wirklich, da müsste was passieren. Julia Scheib natürlich. Ich meine, das ist die beste Riesenslalomfahrerin, die Österreicherin, die genau. Dürfen wir auf gar keinen Fall vergessen. Also das ist natürlich eine der Top-Favoritinnen.
Ja, absolut. Okay, kommen wir zur letzten Einzeldisziplin, dem Slalom. Slalom der Männer am 16.02. Atle Lee McGrath führt das sozusagen Tableau an im Weltcup vor Lucas Pinheiro-Braten und Clément Noël aus Frankreich. Deutsche Teilnehmer, Linus Strasser vor allen Dingen natürlich als auch jemand, der gute Chancen hat und der jetzt auch wieder wirklich so ein bisschen in Schuss zu kommen scheint, auch wenn er in Schladming ein bisschen Pech gehabt hat, weil er nicht ins Ziel kam. Aber gerade in Kitzbühel hat er ja nochmal wirklich aufhorchen lassen. Ich glaube, der hat wirklich richtig gute Karten, aufs Podium zu fahren. Wenn der mal Vollgas gibt, dann ist er meistens am besten und dann fährt er auch eigentlich immer regelmäßig vorne rein, oder? Ist nochmal rechtzeitig in Schuss gekommen, würde ich sagen, in dieser Saison, oder? Wie siehst du das?
Also Linus mit seiner Materialumstellung hat, glaube ich, so den Turnaround jetzt geschafft. Gerade Kitzbühel, da hat man gesehen, was er wirklich kann. Der war auch in Schladming schnell. Wenn ihm das nicht passiert, da unten raus zwei Tore vorm Ende, dann ist er, sag ich mal, zumindest mit einer okay Ausgangsposition im zweiten Durchgang dabei.
Genau, also für alle, die es nicht gesehen haben, ganz kurz, Kitzbühel Dritter geworden, auf dem Podium gelandet, falls ihr es noch nicht erwähnt habt. Genau.
Kann man natürlich auch wunderbar sich in der ARD-Mediathek anschauen, das ist alles real life, auch Schladming, der erste Durchgang, da kann man das alles natürlich nochmal wunderbar nachschauen, genau, wenn man es gar nicht gesehen hat. Nee, ansonsten Christoffersen, Braten, Noël, die Franzosen haben ja ohnehin sehr starke Fahrer, Paco Rassar, Manuel Feller, das ist jetzt im Slalom da vorherzusagen, wer da die Goldmedaille gewinnt, ist in etwa so leicht wie die Lottozahlen des Wochenendes.
Ja, genau. Also da können eigentlich Top 12, Top 15 vielleicht sogar, die können alle gewinnen, ne?
Ich glaube, ich würde auch die Top 20 nennen. Also wenn man sieht, wie man im zweiten Durchgang von 29 auf 3 fahren kann, warum soll das bei Olympia nicht gehen? Ist wie gesagt so, dass ja nicht alle dabei sind, aber das wäre schon, das ist auf jeden Fall durchaus möglich.
Ja, Bernd, beim Frauenslalom am 18.02. Sieht die Welt da schon ganz anders aus. Da kann sich eigentlich Michaela Schifrin, USA, nach ihren 108 Weltcup-Siegen eigentlich nur selbst schlagen, oder? Also die hat irgendwie 3 oder 4 Slams, glaube ich, mit mehr als einer Sekunde Vorsprung in diesem Winter gewonnen, was ja eine Ewigkeit im Slalom ist, wo es ja eigentlich nur noch um Hundertstel geht oder oft um Hundertstel geht. Ich würde sagen, wenn die nicht einfädelt, dann ist der erste Platz vergeben und danach kann alles passieren. Und da sind wir auch mit Emma Eicher und Lena Dürr, glaube ich, richtig, richtig gut aufgestellt. Da kann eigentlich alles passieren, oder? Wie schätzt du das ein?
Also sehe ich prinzipiell genauso. Michaela Schifrin kann sich nur selber schlagen. Die Frage wird sein, wie verkraftet sie ihr Olympiatrauma von vor 4 Jahren, als sie gar nichts gerissen hat? Und wie ein Häuflein Elend da auf diesen Kunstschneepisten von Peking gesessen ist, das wird sicherlich in allen Vorberichten, die es auf dieser Welt gibt, nochmal vorkommen. Die Bilder werden in den sozialen Netzwerken rauf und runter gehen. Da kannst du eigentlich nur so machen, dass du einfach mal 14 Tage lang keine Zeitung liest, kein Radio hörst, kein Fernsehen schaust und das Handy am besten mal im Auto liegen lässt und zwar ausgeschaltet, damit du dich voll auf das andere konzentrieren kannst. Aber sie ist da natürlich keine Diskussion, die Favorite Nummer 1. Aber du hast schon gesagt, Emma Eicher, Lena Dürr, hängt immer so ein bisschen auch viel vom Start ab. Ne? Wie komme ich in so olympische Spiele rein, Emma Eicher? Wenn die jetzt gleich am Anfang ausscheiden sollte, dann hast du ein schlechtes Gefühl. Wenn die aber gut dabei ist, dann kannst du hier all in gehen. Dann machst du hier Full House, vielleicht hat die da schon eine Medaille, vielleicht schon 2. Dann gehst du da locker all in rein, sagst, gut, warum 3 Medaillen ist noch schöner als 2. Ich hole mir mal das ganze Paket mit ab, feier nach Hause und lass mir hinterher irgendwie dann die Schuhe putzen von allen anderen, die da so umeinander sind, weil ich das deutsche Alpin-Team hier mal komplett gerettet habe. Also da ist alles möglich, wirklich alles möglich und Lena ist ja prinzipiell auch so ein Olympia, ich würde sagen, so ein WM-Wettkampftyp. Ja, die kann sich dann auch nochmal zusammenreißen, auch wenn die Formkurve jetzt zuletzt nicht mehr so ganz nach vorne gegangen ist. Aber da kann richtig was gehen aus deutscher Sicht. Und klar, Kamil Rast aus der Schweiz dürfen wir nicht vergessen.
Absolut.
Luttitz und wie sie alle heißen. Da gibt es schon noch 3, 4, die sehr Holdener gut fahren können.
Wenn
die
Holdener natürlich, Schweiz, ne?
Wobei du bei Gold sagen musst, also ist die Wendy eigentlich raus, weil sie ist ja eher nur für den zweiten und dritten Platz, so bitter wie das ist.
Prädestinieren.
Aber da bin ich sehr, sehr gespannt und sehr, sehr hoffnungsfroh, dass da aus deutscher Sicht noch einiges passiert.
Gibt ja auch noch, sind wir nicht ins Detail gegangen, aber das sei nochmal erwähnt, es gibt auch noch am, ich glaube, 9. und 10. Februar die Kombis. Also da wird Abfahrt und Slalom kombiniert, jeweils bei den Geschlechtern. Und da müssen wir sagen, speziell auch wieder bei den Frauen, richtig, richtig gute Karten. Ne? Wenn ich da an Kira Weidle-Winkelmann denke auf der Abfahrt, die wahrscheinlich dann weiß ich gar nicht, je nach Verlauf vielleicht mit, weiß ich nicht, mit Emma oder mit Lena sozusagen die Kombi fährt. Ich glaube, da haben wir sehr gute Karten, auch eine Medaille zu holen. Also zumindest sind wir da, würde ich sagen, im erweiterten Favoritenkreis. Wenn nicht vielleicht sogar im Favoritenkreis.
Also da haben wir super Karten. Prinzipiell müsste Kira Weitle-Winkelmann mit Lena Dürfer und Emma Eicher mit Emma Eicher. Also das wäre das perfekte Doppel. Dann hätte man alles richtig gemacht. Aber ja, wenn man so will, Won mit Schifrin, ja, wie auch immer die beiden dann zusammenkommen und ob sie zusammenkommen, aber
wenn Won fährt, genau.
Ja. Vorsichtig sein. Sie müssen erstmal alle unverletzt durch die Trainings und durch die Rennen kommen und dann kannst du eigentlich sagen, die fährt mit der und der mit dem. Da kann noch so viel passieren. Das ist Olympia, ist immer für alles gut.
Straffes Programm, ne? Die Trainings, glaube ich, starten Mitte dieser Woche, ne? Oder jetzt Mitte der anstehenden Woche, wenn ich da.
Also Mittwoch geht's los mit dem Männertraining und Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag fahren sie dann und ich glaube dann ab Donnerstag die Frauen.
So, und jetzt sind wir fast am Ende. Wir ziehen noch mal kurz ein bisschen Bilanz, nachdem wir jetzt auf die einzelnen Disziplinen geschaut haben. Also, wo landet Team D im Ski-Alpin-Medaillenspiegel? Also, Sportinho gegen Kommentatoren-Legende. Ich sage eine Medaille bei den Männern durch Linus im Slalom und zwei bei den Damen im Super-G durch Emma Eicher und im Slalom durch Lena Dürr. Vielleicht gibt es noch eine Zugabe mit der Kombi, habe ich ja gerade selbst erwähnt. Also ich gehe aber ich glaube an drei Medaillen. Das soll auch gar keinen Druck aufbauen, sondern es zeigt eigentlich nur, wie stark unser Damenteam vor allen Dingen ist. Oder unser Herrenteam mit Linus, glaube ich, da die besten Karten. Ich finde immer Lena und insbesondere dann Bären stark, wenn sie sich traut, mal Vollgas zu fahren und riskiert dann und sie dann durchkommt, liegt sie eigentlich immer ganz weit vorne. Und bei Olympia kann es keine andere Devise geben. Bernd, deine Prognose. Wer näher dran ist, bekommt eine Portion Marillenknödel oder so ausgegeben vom anderen.
Ich glaube an vier Medaillen für Deutschland bei Alpine.
Ja, okay.
Ich sage aber nicht, wer sie gewinnt.
Komm, du bist also...
Ich glaube vier Medaillen und...
Sag mal die Disziplin. Muss ja den Athleten nicht nennen.
Ich sage Kombination. Also in dieser Teamkombination werden wir eine Medaille gewinnen. Ja. Ich glaube, wir gewinnen eine Medaille in den schnellen Disziplinen und zwei in den technischen.
Okay. Zwei in den technischen. Jetzt gucke ich in den Vergleich nochmal. Ich habe gesagt Super-G und Slalom und auch Slalom. Ja, da liegen wir ja beieinander. Okay. Gebe ich dir trotzdem mal einen Schnödel aus.
Aber ich habe ja vier, du hast ja bloß drei.
Ja, ich habe die Kombi aber noch so, weißt du, so ganz nonchalant am Ende noch so mit reingezogen. Also eigentlich.
Also wie Felix Norreuter, wenn ich vier Leute rausnehme, ist der fünfte der Sieger. Also das ist.
Ja, genau. Ich habe eigentlich drei einzelne und dann noch die Kombi, die habe ich so ein bisschen, das war ein bisschen fahrlässig, aber.
Okay, dann hätten wir fünf, weil in der Kombi fahren ja zwei. Also das ist jetzt. Also,
ach so, okay. Ja, okay. So spitzwindig sind wir heute drauf. Ja, genau. Okay. Ja, verstanden. Ja. Na gut. Wir sind eigentlich fast am Ende. Jetzt gucke ich gerade noch mal, ob ich noch irgendwas vergessen habe. Ich wollte dich natürlich noch fragen, worauf du dich eigentlich am meisten bei Olympia freust. Also generell, jetzt vielleicht gar nicht irgendwie eine spezielle Ski-Alpin-Disziplin oder so. Gibt es irgendwas? Ich meine, es ist immer ganz besonders. Du hast vorhin eingangs schon beschrieben, das ist halt immer ganz besondere Momente, ganz besonderes Umfeld. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, boah, das ist jedes Mal so cool?
Ja, das ist jetzt normalerweise ist Olympia schon sehr cool, ja, weil du natürlich viele Sportarten siehst, die du normalerweise nicht siehst. Weil bei Sommerspielen zum Beispiel, wenn ich bei Sommerspielen gewesen bin, habe ich mir Beachvolleyball angeschaut, habe ich mir Reiten angeschaut, habe ich mir Schwimmen angeschaut, bin ich zur Leichtathletik gegangen, obwohl ich bloß Fußball gemacht habe oder irgendwelche anderen Zusammenfassungen. Das hat mich immer schon an Olympia extrem fasziniert. War bei Winterspielen eigentlich auch so, wo du mal die Gelegenheit hattest, dir was anderes anzuschauen. Das wird in Bormio nicht der Fall sein. Man wird sich nichts anderes anschauen können, weil alles andere viel zu weit weg ist.
Ja,
Gelegenheit ist Livigno, dass ich darüber fahre, mir ein bisschen Trickski anschaue, Freestyle und so weiter und so fort. Das werde ich mir überlegen, weil da ein Pass dazwischen liegt, je nach Wetterbedingungen oder Stehverhältnissen könnte man das machen. Aber alles andere, was ich früher gerne gesehen habe, was ich bei allen anderen Spielen auch angeschaut habe, ob das Eishockey ist, ob das Bob und Rodeln gewesen ist und so weiter. Selbst in Peking haben wir es geschafft, Bob und Rodeln anzuschauen. Und zumindest einmal einen Blick in die Eishockeyhalle zu werfen, auch das wird uns in Bormio nicht gelingen. Und deswegen sind diese Olympischen Spiele ein bisschen anders als alle anderen Olympischen Spiele, die ich erlebt habe zuvor.
Ja, kann ich gut nachvollziehen. In Paris war das überragend gut. Es sind natürlich auch dann Sommerspiele, ist glaube ich da nochmal ein bisschen einfacher, aber ich kann das auch aus eigener Erfahrung sagen, ich bin tatsächlich auch in Italien, aber bei mir beschränkt sich das dann auf Eishockey gegen die US-Boys, unsere Jungs gegen die US-Boys in Mailand und vorher ein Skispringen, nachher Skispringen und dann nochmal Biathlon und da habe ich einfach faktisch gar keine Zeit, nochmal nach Bormio oder nach Cortina rüberzufahren. Welche Rennen darfst du denn übertragen eigentlich?
Alle Herrenrennen, also
alle
bis auf den Slalom.
Okay. Oh, cool. Okay.
Alle Herren bis auf den Slalom, also 4 von 5. Und die anderen Rennen, also im Endeffekt die Frauenrennen, dann übertragen wir natürlich auch im Livestream.
Ja, genau. Ja.
Also im Endeffekt.
Macht der Tobias wahrscheinlich, ne?
Nein, in dem Fall würde es das sogar auch ich machen, weil es logistisch nicht anders geht.
Okay.
Also prinzipiell ist es so, dass jetzt egal ob im Fernsehen oder im Livestream, ich in diesem Fall sogar tatsächlich alle Rennen übertrage.
Ja, hast du ein bisschen was zu tun, ne?
Rennen geht zum Zweitrennen.
Genau. Ja, den Plan zu den TV-Übertragungen bei ARD ZDF, den werden wir auch in die Shownotes verlinken. Aber schaltet auf jeden Fall am 7.2. schon mal zur Königsdisziplin Abfahrt ein. Das ist ein absolutes Pflichtprogramm. Nicht nur für Ski-Alpin-Fans, ich würde sagen für alle Sportfans. Das muss man irgendwo in die Mittagspause reinschieben können. Lieber Bernd, wir sind am Ende. Es hat richtig viel Bock gemacht, mit dir darüber zu sprechen, über Olympia. Das Kribbeln hat jetzt nochmal zugenommen. Vielen, vielen Dank für dein Vorbeischauen und vor allen Dingen viel Spaß in der Kommentatorenkabine in Italien. Auch das, liebe Leute, kann ich sagen, es lohnt sich einzuschalten aufgrund der Übertragung von Bernd und dann wahrscheinlich ja auch mit Felix zusammen. Das wird sicher episch. Also das kann ich nur jedem Sportfan allerwärmstens ans Herz legen. Genau, also vielen Dank, Bernd, nochmal für dein Hiersein heute.
Sehr, sehr gerne. Ich hoffe, ihr schaltet vor allen Dingen wegen der Sportler ein, nicht wegen dem Felix und wegen mir. Wir sind doch das Beiwerk. Also da steht der Sport natürlich im Vordergrund, ist gar keine Frage. Aber wir freuen uns über jeden, der zuschaut.
Euch da draußen natürlich noch viel Spaß beim Schauen. Also egal, ob vor Ort in Italien oder am TV. Empfehlt den Podcast gerne weiter, würde mich natürlich mega freuen. Lasst gerne auch ein Like oder einen Kommentar da, wenn ihr mögt. Also grazie mille für euer Reinhören, für dein Dasein. Bernd, vielen, vielen lieben Dank nochmal und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.